Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich bete. Guter Gott, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass es uns und unser Leben verändert hin zu dir. Amen. Noch ein ganz kurzes Wort zu mir, wer mich nicht kennt, wurde gerade schon einmal angekündigt, vielen Dank dafür. Ich bin normalerweise in Krange unterwegs die meiste Zeit und freue mich heute im Rahmen des Kanzeltauschs hier zu sein. Wenn ich zwischendurch ein bisschen husten muss oder kurz stocke, dann nicht wundern, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen an der Stelle nochmal Dank an Friedhelm, dass er heute die Liturgie hier macht und ich mich auf das Predigen konzentrieren kann. Was ihr wahrscheinlich nicht über mich wisst, ich komme aus Freiburg, ziemlich weit weg aus dem Ruhrgebiet. Und ich mache mehrmals im Jahr Urlaub in meiner Heimat mit meiner Familie zusammen. Und dann gibt es feste Rituale. Eines davon ist am Oma-Opa-Tag, also wenn die Kinder bei meinen Eltern sind, einen Tag in Freiburg zu verbringen. In Cafés gehen, durch die Gassen ein bisschen durchgehen, ein paar kleine Läden abklappern und darunter eine christliche Buchhandlung, die Alpha-Buchhandlung, in die wir jedes Mal hineingehen. Ein bisschen stöbern, Bücher angucken und meistens viel zu viel am Ende mitnehmen. Als wir das letzte Mal da waren im Winter, habe ich eine Postkarte entdeckt. Und auf der Postkarte stand ein einfacher kleiner Satz. Viele Himmelsmomente für dich. Himmelsmomente. Was für ein schöner Begriff, dachte ich. Himmelsmomente. Momente, in denen ich mehr sehen kann als das, was ich sehen kann. Augenblicke, in denen ich etwas von Gottes großer Herrlichkeit erhaschen kann, von seiner Macht und seiner Größe, von seiner Gnade und von seiner Liebe, die ich jetzt erlebe. Himmelsmomente. Und ich dachte mir, was kann man einem Menschen Schöneres wünschen als viele Himmelsmomente? Petrus, Jakobus und Johannes haben in ihrem Leben mit Jesus einige dieser Himmelsmomente erlebt. Nicht immer, wenn sie mit ihm zusammen waren, das muss man auch sagen. Aber seitdem sie Jesus kennengelernt hatten, kam da schon ein bisschen was zusammen. Die Berufung mit dem Fischzug unter anderem, wo nur die drei berufen worden sind nach Lukas. Die Auferweckung der Tochter des Jairus, wo nur die drei dabei waren. Und dann das, was wir jetzt eben gehört haben in der Lesung. Ein Himmelsmoment. Ein Jesus-Moment, den sie dann erlebten, der all dem eigentlich noch ein Stück draufsetzt, wie wir es gerade in der zweiten Strophe des Liedes, fand ich, nochmal so schön gehört haben. Dieser Himmelsmoment der sogenannten Verklärung von Jesus. Es ist der Moment, in dem die drei Jünger die himmlische Herrlichkeit von Jesus erleben. Und dabei sind, wenn sich Jesus eben nicht nur als wahrer Mensch, sondern auch als wahrer Gott zeigt. Und wer gerade diesen Text ganz aufmerksam mitverfolgt hat, der wird eine Ahnung davon bekommen haben, dass jeder kleinste Satz in dieser Geschichte, jeder kleinste Satz davon zeugt und darauf hinweist, damit jede und jeder es versteht, der sie liest, damit kein Zweifel mehr bleibt, keine andere Deutung mehr möglich ist. Wer das liest, weiß, Jesus ist der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Ich muss es gestehen, ich bin ein Fan von Matthäus. Also nicht von Lothar Matthäus, der von sich selber in der dritten Person spricht. Der ist mir ein bisschen ferner. Ich meine tatsächlich den Evangelisten Matthäus. Jeder Evangelist hat ja so ein bisschen seine Schwerpunkte, wie er die Jesus-Geschichten zusammenstellt. Und dabei geht es gar nicht darum, die Texte zu zerpflücken oder kleinzureden. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Darum zu sehen, wie sie zusammengestellt worden sind, zeigt sich eine ungeheure Tiefe des Wortes Gottes. Markus zum Beispiel hat einen unfassbar tollen dramaturgischen Spannungsbogen. Wenn man den als Theaterstück sieht, merkt man, wie man sich das vorstellen kann. Lukas bettet ganz viel historisch ein, legt seinen Blick auf die Frauen, auf die Armen. Johannes ist ziemlich straight, wie ich finde, als Evangelist. Wer fängt schon seine Weihnachtsgeschichte mit den Worten an? Am Anfang war das Wort. Und Matthäus? Er richtet seinen Blick bei Jesus ganz auf Jesus als Mitte und als Erfüllung der ganzen bisherigen Heiligen Schrift. Und so gibt es bei Matthäus viele Zitate und Anspielungen aus dem Alten Testament, mit denen deutlich wird, in Jesus findet alles Bisherige, aber auch alles Zukünftige sein Ziel. Das fängt in Matthäus 1 mit dem Stammbaum des Evangeliums an, der bis David zurückreicht von Jesus, und endet mit dem Tauf- und dem Missionsauftrag und dem Satz: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und auch hier, in diesem Text heute, lässt Matthäus in seiner Erzählweise und dem, was er erzählt, keinen Zweifel daran. Petrus, Jakobus und Johannes haben hier eine fulminante Gottesbegegnung, einen absolut himmlischen Moment, in dem sie einmal mehr sehen dürfen, als es uns diese Welt zeigt. Und dieser kleine Teil der Predigt, der jetzt kommt, ist einfach eine Einladung zu staunen und zu entdecken, wie viel in dieser Geschichte steckt, wie viele Sätze darin stehen, die unmissverständlich zeigen, dass dieser Jesus mehr als nur ein Wunderheiler ist, zeigen, wer Jesus wirklich ist. Nach 6 Tagen, völlig unscheinbar, finde ich am Anfang, sagt das Matthäus. Nach 6 Tagen, 6 Tage nach dem Bekenntnis von Petrus, dass du, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes bist, 6 Tage danach, am 7. Tag, findet die Bestätigung dieses Bekenntnisses von Petrus seinen Abschluss. Am 7. Tag. In Analogie zur Schöpfungserzählung, der heilige Tag, an dem Gott geehrt wird, an dem es um die Gottesbegegnung geht. Dann ist von einem Berg die Rede, das kennen wir wahrscheinlich, der Ort der Gottesbegegnung. Bei Mose, bei Elia, der Tempel des Volkes Israel, der auf einem Berg steht. Und schließlich Jesus selbst, der seine große Predigt in Matthäus auf dem Berg hält. Dann hören wir davon, wie sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, wie seine Kleider weiß werden wie das Licht. Und es erinnert uns an Mose, der dieses Leuchten hatte, nachdem er Gott begegnet ist. Aber hier reflektiert es nicht den Glanz Gottes. Hier kommt es aus Jesus selbst. Es erinnert an die großen Gottesvisionen im Alten Testament der Propheten, an die Offenbarung, wenn Johannes dort von dem regierenden Jesus auf dem Thron berichtet. Dann ist von Elia und Mose die Rede, die da sind, die Repräsentanten für das Gesetz und die Propheten an der himmlischen Seite von Jesus. Sie beide bestätigen Jesus in diesem Moment. Die Wolke, in der Gott spricht, erinnert an die Wolkensäule beim Auszug aus Ägypten. Sie fallen auf ihr Angesicht wie Mose vor dem Dornbusch. Und die Worte, die Gott spricht, die wir teilweise schon aus der Taufe von Jesus kennen, sie kommen aus Worten von Psalm 2. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, Worte der Gottesbegegnung, wie sie bei Engeln zu finden sind und bei Gott selbst. In all diesen Sätzen, in all diesen Kleinigkeiten, beschreibt er in diesen wenigen Sätzen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht zu sehen ist. Er beschreibt, dass es ganz allein um Jesus als Gottes Sohn geht. Ein so reichhaltiger Schatz von Gottes Wort, dem wir hier auf dem Grund gehen können. Jesus als Anfang und Ziel, als Mitte und Zentrum der Schrift unseres Glaubens der ganzen Welt. Denn er ist Gott selbst. Und was in diesem Augenblick auf den Punkt gebracht wird in dieser Geschichte, die wir hören, wie Jesus den Jüngern erscheint, es ist der Anspruch von Jesus selbst, dass er der Sohn Gottes ist. Damit die, die diese Geschichte später lesen, wenn Petrus, Jakobus und Johannes nach der Auferstehung davon erzählen sollen, sich nicht blenden lassen von all den Zeichen und Wundern, die Jesus tut, so wie die Pharisäer übrigens ein Kapitel vorher. Damit die, die das lesen, nicht denken, dass er nur ein Mann ist, der im Auftrag Gottes handelt. Damit die, die das lesen, nicht denken, dass er einfach nur ein guter Mensch war, der anderen geholfen hat. Nein, diese Geschichte stellt uns auch immer wieder neu vor eine Entscheidung. Diese Entscheidung, für mich selbst klar zu werden, wer ist Jesus? Vielleicht hilft uns ein kleines Gedankenexperiment dabei. C.S. Lewis, britischer Schriftsteller, Autor, die Narnia-Bücher werden den einen oder anderen was sagen, hat das einmal auf den Punkt gebracht. Ganz spät in seinem Leben, nicht von C.S. Lewis, sondern von Jesus. beantwortet Jesus, der sonst nicht von sich selbst spricht, höchstens vom Menschensohn, beantwortet Jesus die Frage der Hohepriester, ob es stimmt, dass er der Sohn Gottes sei, mit Ja. Jesus behauptet von sich selbst, der Sohn Gottes zu sein. Wenn aber Jesus das von sich selbst behauptet, dann können wir Jesus nicht einfach als irgendjemand oder irgendetwas anderes abtun. Wir können es glauben, dass er es ist. Aber wenn wir es nicht glauben können, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten, wer Jesus war, so C.S. Lewis. Und die beiden sind ziemlich realistisch, die beiden Optionen, wie ich finde. Die erste ist, wenn Jesus von sich selber behauptet, Gottes Sohn zu sein, er es aber nicht ist, dann war er entweder ein Betrüger, der bewusst andere getäuscht hat, oder war ein Spinner, der es nicht besser wusste. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir nur von diesen Möglichkeiten. Entweder ist er Sohn Gottes oder er ist einfach jemand, der er nicht war. In alledem wird deutlich, ich komme nicht umhin, selbst eine Haltung einzunehmen, anzunehmen und nicht irgendwo zwischendrin zu verweilen bei Jesus. Und die Antwort in dieser Geschichte wird sehr, sehr deutlich, weil sich Gott in Jesus vergegenwärtigt. In diesem himmlischen Einblick der göttlichen Herrlichkeit von Jesus finden wir Worte, die Gott über Jesus spricht. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude oder Wohlgefallen. Hört auf ihn. Das sind Worte, die schon einmal gesprochen wurden bei der Taufe von Jesus. Aber hier werden sie ergänzt. Hört auf ihn. Worte, die genau zwischen der Bergpredigt und dem Auftrag des auferstandenen Jesus stehen, ungefähr in der Mitte. Wo es am Schluss heißt, zu lehren, was ich euch geboten habe. Hört auf ihn. In der Bergpredigt am Anfang, am Schluss das weiterzugeben, was sie gehört haben, und in der Mitte die Aufforderung, hört auf ihn. Jetzt ist das manchmal gar nicht so leicht. Ich habe 2 Kinder, 5 und 7. Und ich sage denen gerne, wenn jemand anders auf die aufpasst, bitte hört auf sie oder auf ihn. Und ich kann mir sicher sein, dass mindestens eines unserer beiden Kinder in den nächsten Stunden an mindestens irgendeiner Stelle nicht auf ihn oder sie hört. Die Versuchung ist groß, das Gegenteil auszureizen, das ins Gegenteil zu verkehren, auf ihn hören und manchmal gar nicht so bewusst. Wie groß ist die Anfechtung im tagtäglichen, gerade nicht auf Jesus zu hören, sondern auf das, was täglich auf mich einschallert, an Meinungen, an Kommentaren, an Stimmungsmachen, an Leuten, die mir ihre Meinung aufbürden wollen. Auf ihn hören. Wie groß ist die Anfechtung als Gemeinde, gerade das nicht zu tun, sondern auf das, was scheinbar immer noch alles wichtig ist und getan werden müsste. Auf ihn hören. Wie groß ist die Anfechtung, anderen mehr zu gehorchen als Gott selbst, wie es Petrus später sagt. Auf ihn hören, ja, das verlangt der Einübung. Das habe ich übrigens in meiner Ehe kennengelernt und festgestellt. Musste das bei meiner Frau auch erst lernen, dass es tatsächlich deutlich besser ist, auf sie zu hören. Wenn sie heute hier wäre, würde sie das mit Genugtuung hören, dass ich das sage. Bitte ihr nicht erzählen, wenn sie jemand von euch sieht. Aber ich meine das ganz ernst. Dieses Einüben bedeutet, sich darauf einlassen und dann im Laufe der Zeit die Erfahrung zu machen und zu merken, dass es Sinn ergibt, dass es gut ist, darauf zu hören. Und ich gebe es echt ungern zu, aber meine Frau hat wirklich ziemlich oft recht. Hören lernen. Hören lernen. Ich empfinde das als eine ganz große Notwendigkeit, weil der Geräuschpegel immer größer wird. Weil die Dichte der Dinge, die uns umgeben, immer lauter wird. Und ganz ehrlich, selbst die Stille der Einsamkeit kann einen Lärm verursachen, der das eigene Herz taub macht, um hören zu können. Hören lernen. Auf ihn hören lernen. Wo kommt das in meinem Alltag vor? Wo kommt das in unserer Gemeinde vor? Ich weiß, dass das immer wieder Thema ist. Ein Schriftsteller, ehemaliger Ordenspriester, der später eine Behinderteneinrichtung in Kanada geleitet hat, Henry Nouwen, schrieb einmal, es braucht am Tag 15 Minuten zu hören auf Gott. Eine Stunde pro Woche, ein Tag im Monat und eine Woche im Jahr. Und ich dachte mir, ja, du hast gut reden, solange du im Orden bist. Das ist ein ziemliches Stück. Aber es kommt gar nicht auf die Zeiten an. Und ja, es kann um bestimmte Orte und Zeiten gehen, wo ich beginne, genau hinzuhören. Manche machen das bestimmt, der Klassiker am Morgen, das Hören im Lesen, der Losung, des Wortes Gottes, das hörende Gebet, anstatt im Gebet immer nur zu reden, einfach auch nur zuzuhören, hören, spazieren zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten und darüber wird ganz häufig was gesagt. Aber um was es mir heute geht, ist es wirklich immer wieder einzuüben. Dran zu bleiben im Hören, damit Jesus mitten in meinem Alltag zu mir sprechen kann. Ich habe das letzte Woche erlebt und ich wollte es gar nicht. Ich wollte meine Tochter vom Schwimmkurs abholen, der Seepferdchenkurs. Und ich hatte noch ein bisschen Zeit und ich dachte, oh, du hast Hunger, geh doch zum Dönermann. Und ich dachte, nee, nicht schon wieder. Also ging ich woanders hin zu einem Bäcker und dann habe ich aber irgendwie nichts gefunden und dann dachte ich so, irgendwie in mir drin, ich kann es nicht genau beschreiben, dachte ich so, nehme ich hier was mit? Nee, geh zum Dönermann. Okay, ich ging also zum Dönermann meines Vertrauens in Krange und dachte, oh, jetzt ist doch schon ein bisschen knapp. Jetzt steht auch noch jemand vor mir. Jetzt muss ich auch noch warten und es sieht aus, als ob der eine größere Bestellung hätte. Und als der sich umdreht, der vor mir stand, sah ich eine Person, die ich das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr angeschrieben habe, keine Telefonnummer mehr hatte, weil er die gewechselt hat, und dringend mit ihm sprechen wollte. Und es kam zu einer Begegnung, die für uns beide unfassbar gut war. Da ist nichts weiter Großes passiert, aber es war der Moment, wo ich wusste, ich sollte halt doch zum Dönermann gehen. Verallgemeinert das jetzt bitte nicht. Das ist keine Werbung für die vielen Dönerläden in Wanne-Eickel. Aber versteht ihr diesen kleinen Moment, dem einmal nachzugeben und zu sagen, Mensch, Gott macht da etwas draus, wenn ich auf ihn höre, manchmal auf ganz skurrile Weise. Im Hören auf ihn finde ich neue Orientierung und Klarheit. Und deswegen brauche ich es immer wieder neu, auf ihn hören zu lernen, um darin Himmelsmomente zu finden. Und bei den Himmelsmomenten bleibe ich noch an einer letzten Sache hängen. Mir wurde mal gesagt, in Holsterhausen darf man auch ein bisschen länger predigen. Ich nutze das heute. Was passiert in so einem Himmelsmoment? Ich weiß nicht, ob ihr selber gerade vielleicht einen Himmelsmoment vor Augen habt, den ihr erlebt habt. Und die Erfahrung von Leuten, die ich kenne, die solche Himmelsmomente erleben, Brüder und Schwestern im Glauben, die sprechen ganz häufig von einem Gefühl der Geborgenheit oder der Gewissheit oder der Klarheit. Dieser Moment genau zu wissen, Gott ist da, jetzt und hier. Und was macht Petrus? Er sagt, oh, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns 3 Hütten bauen. Ehrlich jetzt, Petrus? 3 Hütten bauen? Mehr fällt ja dazu gerade nicht ein. Ich mag die Evangelien sehr. Wer sich ein bisschen genauer durchliest, wird merken, dass in all der Tiefe, die wir darin erkennen, jede Menge Humor steckt. Das ist für mich eine der Stellen, in der Gott zeigt, dass er sehr viel Witz hat, wie ich finde. Petrus sagt, lass uns 3 Hütten bauen. Und ich denke mir, klar, warum nicht? Da geschieht ein absolut einmaliger Moment in deinem Leben, Petrus. Du siehst die Wiederkehr von 2 Legenden des Alten Testamentes, deiner Geschichte, deines Volkes mit Gott. Und die erste Frage, die dir einfällt, ist, ob du nicht Hütten bauen sollst. Aber wenn wir genauer hinhören, Übrigens, wenn wir die Geschichte bei Lukas lesen, nur ganz nebenbei, der schreibt noch hinzu, dass die ein bisschen verwirrt waren, als er das gesagt hat. Ich glaube aber ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass da eine ganz tiefe Sehnsucht drin steckt. Eine ganz tiefe Sehnsucht von Petrus. Diese ganz tiefe Sehnsucht, diesen Moment festhalten zu wollen. Geht nicht. Bleibt hier. Ich möchte das weitererleben. Ich möchte diesen Himmelsmoment festhalten. Ich möchte nicht, dass dieser Moment vergeht. Ich möchte, dass er bleibt. Und wer je einen Himmelsmoment erlebt hat, der weiß, glaube ich, wovon ich rede. Das soll jetzt nicht vergehen. Das soll ein Gefühl sein, das bleibt. Und das ist allzu verständlich und allzu menschlich. Wer mehr sehen kann, als sonst zu sehen ist, der möchte weitersehen. Und ich denke an ganz viele Freizeiten zurück, wo Menschen wirklich wichtige Momente mit Gott erlebt haben und dann wieder zurück in den Alltag gegangen sind. Ich denke an eigene Himmelsmomente zurück, an ein Boot, an einen See in Norwegen, an dem ich mich so gekannt und so darin geborgen gefühlt habe für einen Moment. Vielleicht hast du ganz eigene Himmelsmomente vor Augen. Aber Jesus geht auf diese Frage von Petrus gar nicht ein. Er übergeht sie einfach. Und bei all dem, wonach wir uns sehnen und wünschen, solche Himmelsmomente zu erleben und festzuhalten, merke ich, wir können es nicht. Gott lässt nicht über sich bestimmen. Er bleibt der Unverfügbare. Denn wenn ich über Gott verfügen könnte, wäre er nicht mehr Gott, sondern ich würde mich selbst zu Gott machen. Die schlechte Nachricht ist, die Sehnsucht in meinem Leben, Begegnungen mit Gott einfrieren zu können, abrufen zu können, gerade dann, wenn ich es gerne hätte, es geht nicht. Die gute Nachricht ist, ich muss es auch nicht. Mein Leben und mein Leben im Glauben messen sich nicht daran, wie häufig ich mich Gott nahe fühle, ob ich viele solcher Momente habe oder wenige. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist das Vertrauen. Und in diesem Vertrauen die tiefe Gewissheit, dass dieser Gott mich nicht im Stich lässt. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und wenn ich etwas genauer auf Petrus schaue, dann erhärtet sich bei mir ein Verdacht. Später wird Petrus der Prediger an Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Er ist es, der später zur Schlüsselfigur der Öffnung der christlichen Gemeinden wird. Jesus sagt ihm voraus, dass er und auch Johannes und Jakobus noch einiges durchmachen werden. Petrus braucht für seine Lebensaufgaben viel Stärkung in seinem Glauben. Und ich glaube, deshalb ist Petrus schon vorher als einer von dreien bei der unglaublichen Auferweckung eines Kindes dabei. Deshalb ist er im Garten Gethsemane bei Jesus, wenn er mit Gott und sich selbst trinkt. Und deshalb ist Petrus auch in diesem Moment dabei. Weil in der Gemeinschaft mit Jesus sein Glaube gestärkt wird für sein Leben. Ich bin davon fest überzeugt, dass Gott mir so viele und so intensive Begegnungen mit ihm schenkt, wie ich sie für mein Leben brauche. Nicht mehr und nicht weniger. Aber die Häufigkeit über diese Himmelsmomente sagt nichts über die Festigkeit meines Glaubens aus. Weil diese Momente nicht von mir, sondern von ihm ausgehen. Solche Begegnungen sind Gottes Geschenke, die er nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt, sondern genau schaut, wer das Wasser, die Quelle gerade braucht, um seine Wurzeln zu festigen und zu wachsen. Am Ende landen wir wieder bei ihm, bei Jesus. Nicht bei dem Gefühl, dass er Petrus den anderen und mir vielleicht gibt, das vergeht. Wir landen bei der Gewissheit, dass er selbst Anfänger und Vollender des Glaubens ist, weil er Gott ist. Wir landen bei der Gewissheit, wie sie für mich in der ersten Frage des Heidelberger Katechismus so klar formuliert ist und die wir nur bei ihm finden. Denn dort heißt es: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.